Ja, herzlichen Dank nochmal dem Musikteam. Ihr habt uns ganz toll mitgenommen und eingestimmt schon, auch in diesen Sonntag mit hineingenommen. Große Klasse, vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich über so viele vertraute, liebe Gesichter hier. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte, bevor ich mit der Predigt beginne, noch ganz kurz beten. Lieber Herr, ich danke dir für diesen Sonntag, dass er herausgenommen ist aus dem Alltag, dass er besonders ist und besondere Möglichkeiten bietet, dir zu begegnen. Und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten und wollen dich bitten, Herr, dass du dieses Wort in uns groß werden lässt, dass es uns zurüstet, korrigiert und stärkt für unseren Alltag. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so rausgucke und auch so die Woche rausgeguckt habe, wir hatten ja zwischendurch so ein paar schöne Tage, da war es ein bisschen blauer Himmel und jetzt wieder so diese graue Suppe, die uns so begleitet. Und mir geht es dann immer so, dass ich denke, das ist so eine Zeit so zwischen allem irgendwie. So der Winter ist nicht mehr richtig da und der Frühling ist noch nicht da und man hängt so irgendwie so zwischen allen Stühlen so in der Natur. Man merkt, es regt sich schon was, aber es ist auch noch nicht so richtig. Und mich deprimiert das immer so ein bisschen. Und ich denke dann immer, ach, jetzt freue ich mich schon auch, wenn der Frühling kommt. Und ich weiß, dass das nicht nur mir so geht, sondern vielen anderen auch und euch vielleicht auch. Und das ist vom Gefühl her, ist es eigentlich schon auch was, was in unserer Kultur sich so gesetzt hat. Und ihr wisst, dass wir in unserer Kultur da auch immer so die Traditionen der Feste haben, die uns durch das Jahr begleiten. Und so ist es auch durch die Jahreszeiten hindurch. Und tatsächlich hat sich auch dieses Gefühl, ach, den Winter wollen wir jetzt endlich mal loswerden und der Frühling soll jetzt kommen, dieses Gefühl hat sich auch festlich manifestiert. Und gerade im Rheinland merken wir, dass jetzt so was Neues passiert und dass so es rumort und brodelt. Und wir nennen das hier im Rheinland und auch allgemein wird das so benannt, die fünfte Jahreszeit, die jetzt an die Tür klopft sozusagen. Und nächsten Sonntag werden wir das dann ganz massiv hier in Bergisch Gladbach merken, wenn dann am Karnevalssonntag in Bergisch Gladbach der Umzug läuft, Rosenmontag, die fünfte Jahreszeit, der Straßenkarneval beginnt. Und ihr wisst, der Karneval läuft ja schon seit November, 11.11. Gerade als Rheinländer wissen wir das, aber jetzt entäußert er sich sozusagen in die Öffentlichkeit hinein, in den Straßenkarneval. Karneval oder je nachdem, wo man herkommt, Fastnacht, Fasching, damit bezeichnet man die ausgelassenen Bräuche, mit denen die Zeit vor der 40-tägigen Fastenzeit gefeiert wird. Und von daher hängt der Karneval durchaus auch ganz eng am Kirchenjahr dran. Karneval hat immer den Bezug zum Osterfest und hat von daher auch etwas merkwürdig Christliches an sich. Die Fastenzeit beginnt dann mit dem Aschermittwoch und dient der Vorbereitung auf das Osterfest. Und das ist ja der Höhepunkt, auch wenn wir es nicht mehr so parat haben in unserem profanen Alltag, der Höhepunkt ja, des christlichen Jahres, unseres christlichen Glaubens, das Osterfest. Und jetzt kommen wir schon zu dem Punkt, warum wir so mit Karneval immer so ein bisschen Geschmäckle haben, gerade in unseren Gemeinden. Denn der Karneval ist nicht im Rheinland erfunden worden. Das müssen wir jetzt schon mal als Rheinländer verdauen, denn eigentlich kommt ja alles aus dem Rheinland, vor allen Dingen alles, was Spaß macht und gut ist. Ähnliche Feste wie das, was wir mit Karneval verbinden, gab es bereits in der Antike, und zwar schon im alten Babylon, in Ägypten und auch im antiken Griechenland. Und immer standen diese Feste, die immer ausgelassen fröhlich waren, also immer sehr ähnlich irgendwie sich dargestellt haben, standen immer im Zusammenhang mit der neuen Aussaat. Also es ging immer um Fruchtfolge, es ging darum, dass die neue Aussaat ausgebracht wurde und von daher natürlich auch die Grundlage der Ernährung sichergestellt hat. Und Fruchtbarkeit ist natürlich das Kernthema, was ja jede Gesellschaft auch braucht. Es geht also immer um das Erwachen der Natur im Frühling. Und das merken wir ja auch hier im Rheinland. Auch die Römer kannten sowas. Und da sind wir sozusagen auch zeitlich und kulturell so ein bisschen im Horizont des Neuen Testamentes. In Rom hat man die sogenannten Saturnalien zu Ehren des Gottes Saturnus gefeiert. Und Saturn ist eben auch der römische Gott der Aussaat. Da geht es immer um Fruchtbarkeit, Frühling, Aussaat. Bei den Römern war das Fest verbunden mit öffentlichen Gelagen, zu denen jedermann eingeladen war. Sklaven und Herren tauschten zeitweise die Rollen, feierten, tranken und aßen. Jeder konnte frei reden und man überschüttete sich mit kleinen Rosen oder Rosenblättern. Und es gab bereits farbenprächtige Umzüge, bei denen ein geschmückter Schiffswagen durch die Straßen gezogen wurde. Und da klingelt doch was bei uns Rheinländern. Mit den Rosen ist da vielleicht das Konfetti schon erfunden worden und mit dem Schiffswagen vielleicht schon der römische Rosenmontagszug erfunden worden. Jetzt sind wir Kölner, ihr merkt schon, ich schwinge so ein bisschen die Mundart rein. Und natürlich können wir es immer noch nicht so richtig gut verkraften, dass der Karneval nicht in Köln erfunden worden sein könnte. Also wollen wir mal gucken, wo sind denn die Spuren hier in unseren heimatlichen Gefilden. Und tatsächlich die erste Erwähnung des Karnevals, ja, die finden wir schon im Mittelalter, in der Mitte des 14. Jahrhunderts, 1341. Und witzigerweise gibt es da ein Edikt, ein Erlass des Stadtrates von Köln, der 1341 verboten hat, dass die Stadt Köln reichen Patriziern Kohle zugeschoben hat, damit die richtig auf die Pauke hauen konnten und richtig feiern konnten. Also da ging es vor allen Dingen schon mal um Geld oder Geld, was sie eben nicht kriegen sollten. Ja, und dann haben wir natürlich unser Kölner Dreigestirn, Prinz, Bauer und Jungfrau, ne? Die jetzt ja schon mal in den Zeitungen rumhüpfen und auch immer mehr jetzt im Stadtbild zeigen. 1425 erscheint der Bauer zum ersten Mal im Rosenmontagszug als Schildhalter sozusagen. Also hier geht es schon um vertauschte Rollen. Der Schildhalter ist jemand, der eigentlich gesellschaftlich ein hohes Ansehen hat. Das macht hier der Bauer, der sozusagen angehoben wird gesellschaftlich. Die Jungfrau steht für die Stadtgöttin Agrippina. Also da haben wir so ein bisschen die Stadtgeschichte drin. Naja, und der Prinz ist der Prinz. Das Ganze können wir da noch sehen an einem Fries am Gürzenich. Ich habe es nie selber gesehen, ich habe es nur gelesen. Das stammt von 1440, wo nochmal das Karnevalstreiben abgebildet ist. Das heißt, auch wenn der Karneval im Rheinland nicht erfunden wurde, hat er doch hier eine sehr alte Tradition. Und da, wo Spaß ist, dann muss ja die Kirche irgendwie was dagegen haben, ist ja klar. Und dann wäre die Frage, wie ist denn die Kirche damit umgegangen, vor allem die mittelalterliche Kirche. Und interessant ist, dass man das ausgelassene Treiben von Seiten der Kirche geduldet hat. Die Kirche war da immer sehr kreativ und hat gesagt, das ist nun mal da, die Leute sind da nicht zu bremsen, also benutzen wir das irgendwie und machen da was Christliches draus. Und man hat sozusagen dann gesagt, wenn ihr feiert und so richtig außer Rand und Band seid, dann sehen wir das sozusagen als gelebtes Lehrstück. Also wir geben dem so eine pädagogische, so einen pädagogischen Anstrich und ihr sollt merken, wie vergänglich der Mensch doch ist und wie schwach der Mensch ist und wie er schnell zur Sünde verführt wird. Und dann am Ende hat die Kirche dann doch so einen dicken Paukenschlag gesetzt, ein dickes Ausrufezeichen, denn am Ende steht immer die reuige Umkehr zu Gott. Und das wird natürlich am Aschermittwoch manifestiert, wo man dann in die Kirche geht und in entsprechenden Messen beichten kann, muss, darf, soll und dann sein Aschenkreuz kriegt. Und dann geht es sozusagen direkt in die Fastenzeit auch über. Im Karneval eröffnet sich eine zügellose Gegenwelt zur bürgerlichen Ordnung. Mit humoristischen Mitteln wird den Reichen und Mächtigen dabei der Spiegel vorgehalten. Und wir als Gemeinden, das habe ich am Anfang schon gesagt, wir betrachten dieses ja ausgelassene Treiben bestenfalls mit skeptischer Distanz. So richtig unser Ding ist das nicht. Umso erstaunter ist, dass ich einen Text mitgebracht habe, der uns auch ein bisschen in so eine Gegenwelt führt. Zumindest wird hier eine Gegenwelt zur geordneten Welt aufgezogen. Und ausgerechnet Paulus, den wir nun gar nicht als Witzfigur und Spaßmacher kennen aus der Bibel, der hat diese Zeilen verfasst. Und es geht hier darum, um das Thema Klugheit und Torheit. Und Torheit wäre sozusagen so das Wort, was wir mit dem Karnevalstreiben auch in Verbindung bringen. Klugheit und Torheit oder was ist klug und weise und was ist Unsinn? Darum geht es. Und tatsächlich finden wir einen Text im 1. Korintherbrief und Paulus zieht sich hier die Pappnase auf oder die Narrenkappe auf und tritt hier als Narr auf, als Narr, der für das Evangelium eintritt. Ich lese 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25 und dieser Abschnitt, der ist ein bisschen weiter, ich ergänze den etwas ein, ist hier bei mir in der Guten Nachricht Bibel überschrieben mit die Botschaft vom Kreuz. Und Paulus sagt den Christen in Korinth Folgendes. Denn es kann nicht anders sein, für die, die verloren gehen, muss die Botschaft vom Kreuzestod als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Macht. Gott hat gesagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Kenner der Heiligen Schriften? Wo die gewandten Diskussionsredner? Was für diese Welt als göttliche Weisheit gilt, das hat Gott als reinen Unsinn erwiesen. Denn obwohl Gottes Weisheit sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die Menschen mit ihrer eigenen Weisheit Gott nicht erkannt. Darum beschloss er, durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit als Unsinn erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. Die Juden verlangen Wunder, die Griechen Erkenntnis. Wir aber verkünden, dass Christus der Gekreuzigte der Retter ist. Für die Juden ist das eine Gotteslästerung, für die Griechen barer Unsinn. Aber alle, die berufen sind, Juden wie Nichtjuden, erfahren in Christus Gottes Macht und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Gott handelt gegen alle Vernunft und ist auch weiser als alle Menschen. Gott zeigt sich schwach und ist auch stärker als alle Menschen. Paulus stellt die Welt, die Werte, die Erkenntnis mit dem Wort vom Kreuz komplett auf den Kopf und verhält sich hier so ein bisschen wie die Narren in der Karnevalszeit. Und tatsächlich ist es ja so, wenn wir als Christen in dieser Welt unterwegs sind und tatsächlich mal den Mut haben, so ein bisschen was von unserem Glauben zu erzählen, weiterzugeben, fühlt man sich ja schon so ein bisschen wie so ein Außerirdischer. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns wiederfinden in einem Gleichnis, was der dänische Theologe und Philosoph Søren Kierkegaard einmal erzählt hat. Søren Kierkegaard hat in der Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt und ist einer der ganz bedeutenden Denker und Philosophen im christlichen Umfeld. Und er hat ein Gleichnis erzählt, das Gleichnis vom Clown. Und ich glaube, dass wir uns manchmal in dieser Rolle des Clowns wiederfinden können. Ich erzähle dieses Gleichnis in einer verkürzten Form. Ein Reisezirkus in Dänemark gerät in Brand. Der Direktor schickt darauf den Clown, der schon zur Vorstellung umgezogen ist, in das benachbarte Dorf, um Hilfe zu holen. Da die Gefahr besteht, dass über die abgeernteten und ausgetrockneten Felder das Feuer auch auf das Dorf übergreifen könnte. Der Clown eilt in das Dorf und bittet die Bewohner, sie mögen schnellstens zu dem brennenden Zirkus kommen und löschen helfen. Aber die Dörfler halten das Geschrei des Clowns lediglich für einen gelungenen Werbetrick, um sie möglichst zahlreich in die Vorstellung zu locken. Sie applaudieren und halten sich die Bäuche vor Lachen. Dem Clown ist gar nicht zum Lachen zumute. Er versucht vergebens, den Dörflern klarzumachen, dass dies keine Vorstellung sei, sondern bitterer Ernst. Die Dörfler sind sich einig. Dieser Clown spielt seine Rolle wirklich gut. Und dann geschieht, was geschehen muss. Das Feuer greift tatsächlich auf das Dorf über und jede Hilfe kommt zu spät. Ja, so geht es euch manchmal, wenn man im falschen Aufzug zur falschen Zeit das Richtige sagen möchte und einfach nur missverstanden wird. Es geht um Weisheit, es geht um Klugheit, es geht letztlich um Lebenssinn in dieser Botschaft vom Kreuz. Und Paulus, ja, konfrontiert uns hier mit einer sehr krassen Aussage. Und die Frage ist, was sagt uns die Bibel zum Thema Weisheit, zum Thema Klugheit, zum Thema Lebenssinn? Und eigentlich ist das ganz leicht. Wir brauchen nur unsere Bibel aufzuschlagen. Ihr geht ins Inhaltsverzeichnis und sucht nach Weisheit. Und ihr findet sofort das Buch der Weisheit. Ihr braucht da gar nicht zu suchen. Das steht ja drin im Inhaltsverzeichnis. Kann ich nachlesen. Was ist Weisheit? Sagt mir das Alte Testament. Und dann gibt es noch das Buch der Sprüche oder Sprichwörter. Zweite Weisheitsliteratur. Und dann gibt es noch das Buch Jona und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Bücher, gerade im Alten Testament, die sich mit diesem Thema Weisheit auseinandersetzen. Und wenn ich das lese, diese alttestamentarischen Texte, dann finde ich das ganz erstaunlich, weil das gar nicht so hochphilosophisch hochtragende Formulierungen sind, die hier zum Thema Weisheit gesagt werden. Das ist gar nicht so philosophisch, das ist ganz, ganz praktisch. Das ist ganz bodenständig. Es geht nämlich hier in diesen Weisheitsbüchern, in dieser Weisheitsliteratur der Bibel, dem Alten Testament, ganz praktisch um alltägliche Probleme im sozialen Zusammenleben. Also alle diese Themen, die uns jeden Tag erneut beschäftigen. Und interessant ist hier, dass die Weisen nicht unbedingt die Alten sind, sondern die Weisen in dieser Weisheitsliteratur sind die lebenserfahrenen Menschen aus dem näheren Umfeld. Diese lebenserfahrenen Menschen, die werden zu Autoritätspersonen, an denen ich mich orientieren kann. Was macht diese Menschen zu Weisen? Hier zählen vor allem die Fähigkeiten, Situationen und Bedrohungen einzuschätzen und Probleme lösen zu können. Und ich finde, das ist sehr aktuell. Den Menschen, den Christen in dieser Korinther Gemeinde, den Paulus hier schreibt und auch diese sehr provokanten Zeilen schickt, denen reicht das offensichtlich nicht. Und gerade eine Gruppe, die Juden, kennen diese Weisheitsliteratur. Offensichtlich ist sie aber nicht hochgestochen genug, nicht klug genug, nicht intellektuell genug. Die brauchen mehr. Die sagen, Weisheit muss noch mehr sein. Und so bringt es Paulus auf den Punkt. Er stellt diese beiden Gruppen eigentlich für zwei theoretische Gedankengebäude. Und er sagt, es gibt einmal diese Leute, die Praktiker, Die brauchen Zeichen, die wollen sehen, das muss funktionieren, das muss klappen. Das sind die Juden. Und dann gibt es so die Intellektuellen, die Denker, die Philosophen, die brauchen Erkenntnis. Das sind so die Theoretiker im Leben. Und ich glaube, wir finden uns da alle irgendwie so ein bisschen wieder bei der einen Gruppe oder bei der anderen Gruppe. Das sind die Griechen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo du dich da so einteilen würdest, eher im jüdischen Lager oder eher im griechischen Lager. Manchmal ist man auch so eine Mischfigur von beiden und hätte gerne von beiden etwas. Aber das, was Paulus hier sagt, diese verkehrte Welt des Evangeliums, das Wort vom Kreuz, die Kreuzesbotschaft, befriedigt beide Gruppen nicht in ihrem Anspruch. Für die Juden ist es, so wie es in der Bibel übersetzt ist, ein Ärgernis. Wenn wir in den Originaltext gucken, ins Griechisch, dann steht hier nicht Ärgernis, sondern es steht ein anderes Wort, nämlich Skandalon. Und in diesem Begriff Skandalon steckt ein Begriff, den wir heute noch kennen, vor allem aus der reißerischen Presse. Skandal! Ne? Es ist ein Skandal. Das ist mehr als ein Ärgernis, das bringt die Leute richtig auf die Barrikaden. Das heißt, Ärgernis wäre hier noch ein schwaches Wort für das, was die Menschen erfinden, konfrontiert mit dieser Kreuzesbotschaft. Und bei den Griechen steht hier Torheit, Schwachsinn, Unsinn, Blödsinn, was auch immer wir da einsetzen wollen. Warum tun wir uns so schwer mit dieser Kreuzesbotschaft? Und ich glaube, das große Problem, was die Menschen damals schon hatten und was wir vielleicht auch heute selber immer wieder haben oder auch erleben in unserem sozialen Umfeld, ist, dass es so ganz gegen unsere eigenen Erfahrungen und gegen unsere eigenen Überzeugungen steht. Ich denke, wir haben alle verinnerlicht, dass wenn ich was will, wenn ich was erreichen will, dann muss ich was dafür tun. Es fällt einem nichts in den Schoß. Das ist unsere Lebenserfahrung. Und die antiken Menschen haben diese Denke verinnerlicht und auch auf ihre ganze Religiosität, auf ihr religiöses Leben übertragen. Und sie haben gesagt, also wenn ich vor den Göttern oder vor Gott was erreichen will, dann muss ich was dafür tun. Dann muss ich Leistung bringen. Und das hat sich dann auch manifestiert in ihrem ganzen religiösen Alltag. Es ging um Hingabe, es ging um besondere, mysteriöse Weihen, die man brauchte und um Opfer, die ich gebe. Und wenn ich dann genug getan habe für Gott, dann kriege ich Anerkennung von Gott oder den damaligen Göttern. Und was wir merken ist, wenn Paulus diese Zeilen an die Christen in Korinth schreibt, dann merken wir, wie sehr dieses alltägliche Denken aus dem Umfeld dieser Korinther Menschen, inwiefern das bei denen so angekommen ist und die das verinnerlicht haben. Das heißt, die korinthischen Christen haben das übernommen und haben das auf ihren christlichen Glauben übertragen und sie haben diese Weisheit als mystische Schau der Geheimnisse Gottes verklausuliert. Und das war nichts für jedermann, für jeden in der Gemeinde und jede in der Gemeinde, sondern diese tiefe Weisheit, Gott zu erkennen, die wurde nur wenigen Auserwählten zuteil. Und dann war man stolz auf seine elitäre Glaubensleistung. Man war besser als andere Christen, die das nicht so verinnerlicht hatten. Und Paulus wurde in diesem Zusammenhang instrumentalisiert von den Korinthern. Paulus war nicht mehr der dieses einfache Wort vom Kreuz gebracht wurde, sondern er wurde zu so einem Guru gemacht, zu so einem Lehrer, zu so einem Oberphilosophen im christlichen Leben. Und Paulus war sozusagen der Wegbereiter in diese tiefen Weihen. Und das geht dem Paulus total gegen den Strich. Und deswegen diese harschen Worte, weil er letztlich in dieser Umkehrung die Botschaft vom Kreuz eigentlich wieder auf die Füße stellt. Paulus führt die Gemeinde in der Konfrontation mit dem Kreuz zurück auf das stabile Fundament des Evangeliums. Und er sagt den Korinthern, und er sagt uns auch heute immer wieder, wenn ihr Weisheit sucht, dann müsst ihr sie im Wort vom Kreuz suchen. Was heißt das? Was ist diese Weisheit? Was ist die Botschaft des Kreuzes? Die Botschaft ist, dass Jesus für mein Nicht-Perfekt-Sein, für meine Dummheit, meine Egozentrik, meine Schwäche und mein Unvermögen am Kreuz gestorben ist. Ich darf mich und du darfst dich Gottes Kind nennen, ohne dass wir immer wieder auf unser Unvermögen und unsere Unzulänglichkeiten schauen, uns darauf fixieren. Es braucht keine besondere Leistung, es braucht nur dieses Ja zu Jesus als meinen Herrn und Erretter. Ich bleibe so ein bisschen in der Philosophie und ich bringe uns jetzt noch einen anderen Philosophen mit, der ein bisschen nach Kierkegaard gelebt hat und ja, dem man alles zusagen kann, nur nicht, dass er ein gläubiger Mensch gewesen wäre. Friedrich Nietzsche, einer der ganz großen Kritiker des Glaubens und des Christentums, den man sehr hinterfragen kann. Aber er hat auch kluge Sachen gesagt. Unter anderem hat er mal was zum Thema Lebenssinn gesagt und Weisheit. Und er hat Folgendes formuliert. Er hat gesagt, wer ein Wozu im Leben hat, wer ein Wozu im Leben hat, also einen Sinn, erträgt fast jedes Wie. Also wer einen Sinn für sich im Leben gefunden hat, der erträgt auch ja, schlimme Situationen, wenn ich das mal so ein bisschen freier übersetzen würde. Und tatsächlich ist die Frage nach dem Lebenssinn bis heute von existenzieller Bedeutung für jeden von uns. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder dieser Frage stellen und auch Antworten suchen für uns persönlich. Und diese Bedeutung ist so groß, dass selbst Universitäten sich dieses Themas angenommen haben. Und es gibt in der medizinischen Fakultät der Universität München ein Forschungsprojekt dazu. Interessant. Es ist eine groß angelegte Studie, die über Auswertung von Fragebögen zum Thema Lebenssinn veranstaltet worden ist. Und diese Studie heißt, ich jetzt gehe mal ins Englische, aber es ist immer so, in der Forschungswelt ist alles Englisch, Schedule for Meaning in Life Evaluation. Schedule for Meaning in Life Evaluation. Also Untersuchung über einen Lebenssinn im Leben, also einen Sinn im Leben. Die englische Variante ist aber deswegen ganz witzig, weil diese Studie durch diesen englischen Titel sozusagen einen Begriff bekommen hat. Und wenn wir jetzt die Buchstaben zusammensetzen, Schedule for Meaning in Life Evaluation, SMILE, dann kommt daraus Smile, Lachen, Smile, so heißt die Studie. Und tatsächlich ist das kein Zufall, dass dieser Begriff rauskommt, denn Smile, oder wir alle kennen das, wenn wir unsere Textnachrichten verschicken, diese Smileys, die wir da immer wunderbar mitschicken können, Lachen, Heiterkeit, das scheint der Schlüssel zu sein für eine gesunde Lebensmittel. Und tatsächlich gibt es in der Psychologie einen eigenen Forschungsbereich, ich habe selber gestaut, die Gelotologie. Die Gelotologie, das ist die Lachforschung. Und die ganzen Therapeuten und klugen Leute haben längst begriffen, dass Lachen durchaus auch als Therapie eingesetzt werden kann. Wir als Christen sollten von daher ja die Protagonisten im Smile sein, im Smiley sein. Und man würde sagen, die Christen sind ein heiteres Völkchen. Fragezeichen. Wir fragen Friedrich Nietzsche. Und der sagt, ne. Die Christen müssten mir erlöster vorkommen, sagt Nietzsche. Und tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, merken wir, Nietzsche war ein guter Beobachter seiner Zeit. Ich glaube schon, dass wir manchmal wirklich erlöster daherkommen dürften. Aber wir sollten uns hüten, erlöste Heiterkeit mit Klamauk zu verwechseln. Fast alle großen Clowns, scheinen sie noch so verrückt zu sein, sind im Herzen sehr ernsthafte Menschen. Ich komme zum Schluss. Ein Verrückter, ein Clown, ein Bekloppter, war der 2005 verstorbene Kabarettist Hans-Dieter Hüsch. Hans-Dieter Hüsch war nicht nur Kabarettist und klug, er war Christ. Und gerade als Christ hat er von sich selbst immer wieder gesagt, ich möchte ein Clown sein und immer zu lachen. Ein Zeitgenosse hat folgendes Zitat über Hüsch gesagt. Der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch hat am Sonntag, den 13. Februar 2000 in der offenen Kirche Elisabeth in Basel vor 900 Menschen gepredigt. Die Mischung aus Predigtelementen und bestehenden kabarettistischen Texten hat sowohl erheitert als auch zum Nachdenken angeregt. Beeindruckt war, aus welcher Glaubenstiefe heraus der 75-jährige Hüsch heitere Lebenskraft für sich und andere zu schöpfen weiß. Der Humor von Hans-Dieter Hüsch fordert uns als Gemeinden heraus, mehr Mut zum Verrücktsein zu haben. Das bedeutet, dass wir, dass ich, dass du als ganz normale Menschen in einem normalen Alltag verrückt genug sind, um zuzugeben, dass wir selber nicht wirklich schlau, nicht wirklich leistungsfähig und cool genug sind, auf alles im Leben eine Antwort zu haben. Deswegen brauchen wir die persönliche Beziehung zu Gott, die uns dank Jesu Tod am Kreuz offen steht. Ich möchte uns herausfordern zu einem heiteren und gelassenen Glauben, der auch Platz für Humor bietet. Unsere Mitmenschen werden es danken. Zum Schluss möchte ich Hans-Dieter Hüsch das Wort noch geben und ich zitiere aus einem Gedicht und das heißt folgendermaßen: Warum mich mein Gott das Lachen lehrt. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich singe und tanze her und hin vom Kinderbett zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinem Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält, weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Amen.